und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wie immer der Fred. Fred, hallo, grüß dich.
Hallo Sebastian, wie geht's, wie steht's?
Mir geht es sehr, sehr, sehr gut. Es ist gerade wunderschönstes Sommerwetter und das passt ja auch ganz hervorragend zu dem wundervollen, schönen Film, den wir heute besprechen werden. Aber vorab, Fred, wie geht es denn dir?
Bei mir alles gut, ein bisschen wenig ausgeschlafen. Das heißt, ich werde heute ganz langsam reden. Und ansonsten, ja, bei mir geht die Arbeit nächste Woche, also die das, was viele als die Kernarbeit sehen, wieder los. Präsenzunterricht. Das haben wir Mittwochabend erfahren und dann gestern hat die Polter alles so organisiert, wie es dann nächste Woche weitergehen soll. Das heißt, es ist eine spannende Zeit.
Wie kann ich mir denn das eigentlich vorstellen? Ich habe das von meinem Neffen gehört, bei ihm geht es ja jetzt auch wieder weiter. Mhm. Und die teilen da auf jeden Fall die Klasse, dass sozusagen immer eine Woche lang die Hälfte der Klasse Schule hat, danach die andere. Und die anderen kriegen halt immer Hausaufgaben entsprechend auf. Ist das bei euch ähnlich?
Grob gesagt ist es ähnlich. Wir haben in unserer Schule nur knapp die Hälfte der Lehrer zurzeit zur Verfügung durch Krankheit und durch Risikogruppen. Müssen allerdings die meisten Klassen, also alle bis auf die Klassen, die ich unterrichte, weil das sehr kleine Klassen sind, müssen halbiert werden, wodurch man doppelt so viele Lehrer eigentlich braucht als vorher. Und das ist bei uns ähnlich gelöst, nur nicht in einem täglichen Rhythmus, sondern in einem wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus erstmal. Die Ferien stehen ja quasi auch schon vor der Haustür, so viel Zeit ist gar nicht mehr. Und wir machen das erstmal in einem zweiwöchigen Rhythmus, dass jetzt die Hälfte der Schule, grob gesagt, die nächsten zwei Wochen da ist und danach die andere Hälfte der Schule. Und Kernfächer unterrichten, dann mal weiter schauen. Ist ganz spannend, wir müssen in der Schule ist entsprechend abgeriegelt, welche Schüler wo lang gehen dürfen. Die Unterrichtszeiten sind extrem verknappt. Bei den höheren Klassen ist ja eine Berliner Grundschule, gibt es 6. Klasse, die haben dann 5 Stunden maximal, quasi ohne Pausen. Also nur so 5 Minuten Pausen durchweg. Hofpause quasi gibt es in dem Sinn nicht mehr, sondern die Lehrer sprechen sich ab, dass sie dann auf den Hof gehen, wenn kein anderer auf dem Hof ist, während des Unterrichts. Die Klassen, die dann da sind, fangen auch noch versetzt an. Also wir haben komplett neue Unterrichtszeiten für jede Klasse oder für die Jahrgangsstufen, sodass morgens und wenn alle Schüler in die Schule kommen und wenn sie dann gehen, dass die versetzt sozusagen das Schulgelände verlassen und sich auf dem Schulgelände möglichst wenig begegnen. Das ist krass.
Das klingt sehr abenteuerlich, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie man das dann tatsächlich in der Realität umsetzt. Also,
ich habe keine Ahnung.
Also im Papier klingt das ja immer ganz, ganz, ganz logisch, aber ich stelle mir das mit ganz vielen Kindern vor allen Dingen auch sehr schwer vor.
Mit den 6. Klassen, die haben letzte Woche schon angefangen, da geht das wohl. Ich meine, das sind dann die Größten und die waren froh, wieder in der Schule zu sein und lieber als sonst. Aber wenn, wie gesagt, dann jetzt bei uns so 1., 3., 5. oder aufeinandertreffen oder gleichzeitig unterrichtet werden müssen und die Erstklässler, denen es sehr schwer fällt, sich da als 6-Jähriger an so eine Regeln da permanent zu halten, wird kompliziert. Und genauso auch Unterricht, Spiele und so weiter, gerade bei den jüngeren Kindern darauf zu achten, dass da Abstand gehalten wird und überhaupt erstmal Spiele zu finden, wo das auch möglich ist. Ne, bei ganz jungen Kindern musst du ja ganz viel die Phasen wechseln, die kannst du ja nicht 5 Stunden durchpauken lassen, sondern musst du ganz viel handelnd machen und Spiele, aber ich darf keinen Musikunterricht machen, zumindest darf ich nicht singen und es darf auch im Klassenraum darf sich nicht bewegt werden, großartig, also irgendwie so Tanzspiele oder sowas darf auch nicht gemacht werden.
Aber die ganzen Aktivierungsspiele sind ja eigentlich die mit Bewegung normalerweise.
Genau, so sieht's aus.
Naja,
das wird spannend.
Das denke ich auch. Wird insgesamt natürlich auch für unsere Gesellschaft eine spannende Zeit. Und aktuell, ich habe zumindest das auch in meiner Bubble so das Gefühl, so ein Gefühl wie so eine Art Spaltung von, also wirklich Leute, die jetzt die Schnauze voll haben und der Meinung sind, wir müssen jetzt rebellieren, wir müssen jetzt aufstehen Und da findet sich da eben halt ein riesengroßes Gemisch an, ich sage jetzt vorsichtig, verrückten Menschen. Mhm. Mhm. Vom Verschwörungstheoretiker bis zum Nazi, bis zum Meister Fuchs, was die dann halt sich alle zusammenrotten und genau das Gegenteil von dem machen, was jetzt eigentlich gerade wichtig wäre. Und das stimmt mich gerade aktuell so ein ganz kleines bisschen. Es reißt mich nicht richtig runter, aber ich bin in so einer Halb-Acht-Stellung, weil ich nicht so ganz genau weiß, was jetzt so in den nächsten Wochen eigentlich noch alles passiert und ob jetzt wirklich noch eine Stimmung irgendwie noch großartig kippt. Ich weiß es nicht, da ich auch nicht weiß, mhm, wie das mit dem Virus ja jetzt weitergeht. Ob wir eine zweite Welle jetzt wirklich erwarten können. Und
genau, alles, was wir, genau, das bleibt halt spannend. Jetzt mit den ganz vielen Öffnungen gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es wieder aufploppt. Gleichzeitig kann es sein, dass durch den Sommer, genau wie die Grippe, was ja auch die netten Virologen sagen, dass es dadurch insgesamt sich verringern könnte, auch unabhängig davon, was wir machen, und sich im Sommer sozusagen beruhigt. Und es ist irgendwie sehr menschlich, dass wenn du nicht selber betroffen bist und das massiv wahrnimmst, dann fühlst du dich halt auch nicht bedroht. Man hat halt die Bilder in Italien gesehen, die haben mal 2-3 Wochen lang gewirkt und jetzt ist das vor unserer Haustür aber nicht passiert. Und sehe ich auch ganz viel. Es fällt den Menschen dann ziemlich schwer, sich vorzustellen, was passieren könnte oder dass es auch nur so gut bei uns ist, weil wir uns da recht gut und recht früh an die Regeln gehalten haben, das Ganze zu beschränken. Und da fehlt dann so dieses Weiterdenken, die Einsicht. Beobachte ich auch ganz viel, ne? Dass eigentlich dass einfach uns allen unklar ist, wie fern unsere Verhaltensregeln das tatsächlich beeinflusst haben oder inwiefern es nicht so und so zurückging, das ist natürlich zurückgehen würde, das ist natürlich eine Frage. Und es ist dann ärgerlich, dass so die Bilder aus China, aus Italien und was wir aus und so weiter, was wir halt wissen, dass das dann so nur so kurz anhält und es dem Menschen einfach unklar ist zu sagen, so okay, bei allen anderen war es so schlimm und wir haben uns halt rechtzeitig an ein paar Regeln gehalten, bei uns nicht so schlimm, es macht also Sinn, sich dran zu halten.
Das sehe ich auch, ja.
Sich da freiwillig ein bisschen selbst zu beschränken. Ich meine, man muss nicht nur zu Hause hocken und man kann auch selbst im Beruf dann in den meisten Berufen vielleicht schauen, dass man da die Erkenntnisse, die man die Virusverbreitung hat, eben mit einfließen lässt, um das zu verhindern. Aber dann so dieses Umkippen, so wie, ja, wir kriegen so und so alle irgendwann Corona und ja, wahrscheinlich ist überhaupt ist gar nicht so schlimm und dann sogar noch, wenn es Richtung Verschwörung geht, die Industrie, die Regierung, was auch immer, die wollen uns da nur schaden. Das ist echt dann ermüdend, dass das da so einen Aufschwung hat, die Verschwörungstheoretiker.
Ja, ja, dass gerade auch so eine so ein unseriöser Mensch wie Ken Jebsen da jetzt hier, ich habe es jetzt letztens gesehen, das ist wirklich in meiner Bubble, gerade Facebook, hatte ich das halt häufig gesehen, dass es dann doch den einen oder anderen gab, der das da noch geteilt hat, ganz wild. Oh. Und ich habe mir dann immer nur die Frage gestellt, Mensch, hinterfragt denn ihr dann auch nicht, was ihr seht? Wenn ich habe immer so das Gefühl, diese Argumentation, ich kennst ja auch diesen Spruch, wacht auf, ja, du bist ein Schlafschaf, ne? Du wirst halt nur verarscht. Und ich habe immer das Gefühl, naja, du hinterfragst nicht, sondern du stellst halt einfach nur alles in Frage. Und diese für dich neue Realität, die du dir jetzt selbst zusammenzimmerst, die wird aber auch nicht hinterfragt.
Genau, und Ken Jebsen wird ja auch nicht hinterfragt, also von wegen Schlafschaf, das ist so ein...
Es gab aber jetzt sogar von T-Online, wollte ich jetzt nicht reingrätschen, ich habe es vorhin erst gelesen, fand es schön, dass selbst auf T-Online, auf der Webseite, dass es dort jemanden gab, der sich die Mühe gemacht hat, dieses 30-minütige Schwurbel-Video da mal schön auseinanderzugeben. Mhm. Und da gab es auch noch eine andere YouTuberin, die das auch gemacht hat, sehr schön und auf den Punkt gebracht. Und den eigentlich sozusagen gleich mit den ersten 2 Minuten komplett ausgehebelt hat. Und sehr schön anzusehen. Und das schätze ich aber tatsächlich auch an unserer Gesellschaft, dass wir da tatsächlich so frei sind und darauf reagieren können.
Ja.
Ja, die Leute, die sich mit dem Grundgesetz hinstellen, gerade aktuell, wie eben halt der Typ, und sagen, das wird uns genommen, er darf es ja sagen, er macht es ja auch und ihm darf auch ja. so durchbrochen werden.
Genau.
Und das ist alles in diesem Rahmen halt mit drinne.
Ja, auf keinen Fall solchen Leuten den Mund verbieten, sondern das Schöne ist eben, dass man dann Disput hat und sich eben nicht gegenseitig beschneidet in seinen Grundrechten. Ich bin da auch, was hier so dieses Fake News angeht, also diese auf, was die Filter, die von oben ein bisschen aufgelegt, erlegt wurden, sehe ich auch ein bisschen kritisch in die Richtung. Ne? Und auch das, wie das bei Hassrede aussieht, dass da zu viel automatisiert läuft. Also auch wenn da natürlich ein guter Anlass dran ist, dahinter ist, dass man ein bisschen schaut, dass nicht zu viel Müll verbreitet wird, aber ich finde nicht, dass das institutionalisiert werden sollte und gerade auch nicht bestraft werden soll, also automatisch bestraft werden sollte, sondern dass es dem Einzelnen nachgegangen werden sollte. Also gerade bei Hassrede, klar, da sollte da was passieren bei entsprechenden Sachen. Da gibt es ja echt üble Sachen.
Ja.
Es ist schwierig, das dann so Facebook aufzuerlegen.
Ich habe das aber jetzt am eigenen Leib erfahren. Ich hatte jetzt, nachdem der, wer heißt der hier, der grünen Politiker, der Palmer?
Boris Palmer?
Genau, seine kontroverse Rede da gestartet hat. Was heißt ja. kontrovers? Also ich persönlich fand es also wirklich einfach nur Kacke. Und habe mich dann halt einfach unter irgendeinem Beitrag darüber echauffiert, dass es ja für einen Politiker, wo ganz normal zu sein scheint, als politische Plattform eine Morgenmagazin zu wählen, wo man dann sowas dann halt rauslässt. Und habe gesagt, und bald darf man dann halt auch noch Sieg Heil brüllen und alle Leute finden das toll. Das Sieg Heil habe ich tatsächlich in Anführungszeichen halt mit reingebracht. Mhm. Und das hat dafür gesorgt, tatsächlich, dass der Kommentar erstmal blockiert wurde, gelöscht wurde. Ich habe dann eine Information bekommen. Du bist jetzt vorgewarnt. Ich habe jetzt sozusagen in meinem Profil auch immer dieses Banner, dass ich vorgewarnt bin. Und das werde ich jetzt ein Jahr lang tragen. Das ist total verrückt.
Das sehen auch andere oder siehst nur du?
Das sehe nur ich halt.
Mhm.
Also beim nächsten Verstoß bin ich dann erstmal blockiert für 24 Stunden, wird mir angezeigt. Und also da bin ich so ein bisschen schon hellhörig geworden. Das heißt also, das sind Automatismen. Ich habe dem Ganzen natürlich widersprochen. Und die Begründung, warum diesen Widerspruch abgelehnt worden ist, ist ganz klar. Aufgrund von Covid-19, bla bla bla, können wir nicht alles überprüfen, bla bla bla. Und das Ding ist restlos rausgelöscht. Und bei erneuten Verstößen bist du dann halt erstmal gesperrt. Das heißt, es hatte kein echtes Review. Und ich habe es halt einfach satirisch überspitzt dargestellt.
Ja.
Mit Anführungszeichen Arbeit, also hier geht es halt um Kontext. Ich hätte sicherlich einen anderen Spruch nehmen können, fand das aber jetzt hier ganz treffend. Und ja.
Ja, und das, da sehe ich es dann eben auch extrem kritisch.
Fred, kommen wir mal zu was ganz was anderem, weg vom Politischen, bevor wir uns dann in den Hauptfilm reinstürzen. Gab es bei dir noch was Interessantes? So zwei, drei Empfehlungen, irgendwas?
Warte, ja, ich habe einen Film, den ich schon lange schauen wollte, und zwar Days of Heaven von Terrence Malick.
Ah, alles klar.
In der Glut des Südens heißt der, und die haben das bei IMDb hier aber Tage des Himmels den als deutschen Titel genommen, weiß gar nicht, ob das zutrifft. Aber eigentlich kenne ich den deutschen Titel als In der Glut des Südens, ein Titel, der eigentlich irgendwie erstmal nach schwülstiger Südstaaten oder was auch immer Romanze klingt. Kennst du den Film?
Ich kann dir jetzt mal was sagen. Ich habe bisher noch nie Interesse gehabt an einem Terrence Malick-Film. Und jedes Mal, wenn ich irgendeinen Trailer gesehen habe oder irgendetwas, was mit Terrence Malick zu tun hatte, hatte ich immer so diesen inneren Widerwillen, mir das anzuschauen.
Mhm.
Ich möchte allerdings nicht borniert oder verbohrt sein, sondern ich werde mich irgendwann dieser Challenge mal stellen. Vielleicht, wenn du einen guten Film vorschlägst oder so, können wir das gerne mal
tun. Guck den einfach.
Genau.
Days of Heaven, schau dir einfach an. Absolute Empfehlung. Man kann natürlich immer noch schlecht finden, aber du wirst nicht du wirst auf jeden Fall einen Zugewinn haben, in welcher Richtung auch immer. Großartiger Film.
Filme auch da in zwei verschiedenen Richtungen immer besprochen werden. Ja. Entweder du magst ihn oder magst ihn halt nicht.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, seine prätentiöse Art und künstlerisch überhöht insgesamt. Aber wie gesagt, da gebe ich jetzt zu viel vorweg. Genau. Ich muss es mir einfach anschauen.
Das kann schon sein, aber schau es dir an. Ich meine, dann du weißt ja vorher, es ist künstlerisch überhöht. Es ist einfach ein Film, den kann man sich echt mal anschauen. Der hat mich schon viel mehr geflasht, als ich gedacht hätte.
Gut, und dann werde ich mir das merken. Genau.
Und ganz schön, das wirst du natürlich dann schnell sehen, der Film ist ja nur in der goldenen Stunde gedreht worden. Ausschließlich, ja, genau. Mh. Und dadurch extrem lange Drehzeiten, weil die bloß eine halbe bis eine Stunde am Tag drehen konnten.
Mhm.
Ja, und die Stimmung hat der ganze Film und das wunderbar gespielt und kann sein, dass du den nicht magst, aber ich empfehle dir nicht, damit du den magst, sondern weil ich glaube, du wirst dich daran in irgendeiner Form stoßen können, auf jeden Fall. Oder eben doch.
Ja, filmhistorisch.
Oder dich doch erfreuen können. Genau. Und Badlands würde ich mir auch gern anschauen. Schmale Grat hatte ich, den ist der einzige, von dem ich jetzt mir sicher bin, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, Tree of Life habe ich von dem auch schon gesehen. Das sogar im Kino, aber das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das ist sehr lange her. Schmale Grat war, glaube ich, auch ganz gut. Kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. Die habe ich so mal so nebenbei geschaut. Das hat der Film vielleicht nicht verdient, aber Days of Heaven in der Glut des Südens kann man sich anschauen. Also das ist so ein, schaut euch den mal an und bildet euch eine eigene Meinung, Film. Das sollte man getan haben. Ja, ansonsten und am gleichen Tag geschaut, Mein Nachbar Totoro.
Okay.
Kennst du?
Ich hab davon was gehört.
Miyazaki, ne? Also hier Prinzessin Mononoke und Chihiros Zauberreise aus den 80ern. Ende der 80er und auch ein wunderbarer Film. Aber eben ein Anime. Passt zu unserem, wir haben ja mit Animes quasi angefangen dieses Jahr mit Ghost in the Shell und ich habe noch nichts, was heißt nicht so viel, ich glaube, ich habe schon ein paar von Miyazaki gesehen und ich finde die meistens auf jeden Fall auch sehenswert und Mein Nachbar Totoro ist schon ein sehr schönes Stück, was eher für einen Sonntagnachmittag, glaube ich, wenn man nicht ein großer Fan von Animes oder von der Art von Film ist, aber es ist ein absolut sehenswerter Film auch. Damit höre ich auf. Ich habe nur zwei, drei andere gesehen, aber die zwei stechen raus. Days of Heaven und Mein Nachbar Totoro.
Okay, dann habe ich jetzt zwei weitere Filme auf meiner Liste. Ich habe die letzten zwei Wochen seit unserem Gespräch damit verbracht, ja Annihilation zu schauen. Den hatte ich ja mit Stefan besprochen in der letzten Folge. Und dann ist meine Columbo-Box auch endlich angekommen und ich habe die letzten Tage intensiv genutzt, um die ersten beiden Staffeln zu sehen.
Mhm.
Und da ist eigentlich die meiste Zeit dann da reingegangen. Ich bin tatsächlich sehr angetan. Ich hatte bei der ersten Staffel war ich mir nicht ganz so sicher. Mensch, war das schon so gut ausgefeilt? Und es hat mich natürlich ich war richtig begeistert, gerade weil mir dann wieder einfiel, die erste reguläre Folge, was heißt die erste reguläre Folge, aber die erste bekannte große Folge ist ja eigentlich die dritte Folge und das ist die von Steven Spielberg.
Ja.
Und die hat mich natürlich hier auch umgehauen, also das hat Spaß gemacht.
Ja, der ist großartig. Hm.
Und da habe ich auch was gesehen, das hat mich sehr beeindruckt, dass man da schon das visuelle Storytelling von Spielberg auch dort schon sofort sehen kann. Also so ein typische Trademarks, die der Spielberg dann auch später bei all seinen anderen Filmen dann verwendet hat, sind da schon mit drin. Und ganz zu schweigen von diesen kleinen Macken und Eigenheiten, die Columbo da, also Peter Falk, der den spielt, damit reinbringt, toll. Also ich kann mich da richtig suhlen, das ist so ein Feel-Good-Basin, in dem ich da halt eintauchen kann. Es macht richtig gute Laune, Columbo zu schauen. Und ja, das war tatsächlich so meins. Also keine wirkliche Empfehlung, weil Columbo kennst du ja.
Ja.
Aber die Box kann ich dir tatsächlich nahelegen. Die ist auch relativ günstig für 30 Euro mit 69 Folgen halt zu haben. Das kann man machen.
Ja, Columbo habe ich früher auch gern geschaut. Da gibt es wirklich einige richtig gute Folgen, die so richtig Laune machen. Gerade die Spielberg, von Spielberg, das Ding, weiß ich auch noch, das war großartig. Ist das noch vor seinen ersten großen Sachen, Weißen Hai und sowas gewesen? Also das war noch.
Also die Folge ist gedreht worden, die ist also 71, glaube ich, veröffentlicht und 69 oder so haben die gedreht. Und das kam noch vor Duell. Also okay. Der hat sozusagen die Folge gedreht und dann wurde die im Duell angetragen. Sugarland Express und dann kam schon der Weiße Hai.
Okay. Habe ich Sugarland Express eigentlich gesehen?
Das ist tatsächlich der einzige Spielberg-Film, der mir noch fehlt. Also von den älteren, von den neueren Filmen, glaube ich, 3. Also der mit den Pferden fehlt mir. Fehlt auch der mit dem Computerspielen. Und My Big
der war ganz nett. Also es ist natürlich ein pompöser Film, aber der war...
Ready Player One war das, ne?
Ready Player One und My Big Friendly Giant oder wie das hieß, der war...
Genau, auch den habe ich auch nicht gesehen.
Den musste, glaube ich, auch nicht unbedingt sehen.
Ich habe da auch, glaube ich, so ein bisschen das Interesse an Spielberg da auch verloren in den letzten Jahren. Aber darum muss es ja heute nicht gehen, sondern wir können uns ja heute mal über einen etwas anderen Filmemacher unterhalten. Und über was sprechen wir denn heute, Fred?
Wir sprechen über den grandiosen Film Mandy in seinem Genre seiner Nische auf jeden Fall. Sehr sehenswerten Film Mandy mit Nicolas Cage in der Hauptrolle.
Und Andrea Riseborough.
Genau, die ich tatsächlich schon öfter mal gesehen habe, aber die bisher nie so rausgestochen ist wie in diesem Film, obwohl die auch schon Titelrollen hatte und die auch sehr einzigartig aussieht in diesem Film. Wo ich erst überlegt habe, wen haben die denn da gecastet? Die hat bestimmt noch nie in einem anderen Film mitgespielt. Und dann, als ich geschaut habe, die haben schon ordentlich mit Maske und Frisur gearbeitet, also die ordentlich hergerichtet. Dass sie ein fast alienhaftes Aussehen hat, so ein bisschen.
Aber auch nur manchmal.
Nur manchmal.
Mhm. Genau. Der Film ist von Panos Cosmatos. Und einige kennen bestimmt auch seinen Vater.
Kann sein. City Cobra, Regisseur von City Cobra.
Und zwar sein Vater ist Georgios Pankosmatos. Den haben wir auch, wie du schon gesagt hast, Rambo 2 zu verdanken und die City Cobra. Mhm. Und auch letztens auch einen Trailer gesehen, Leviathan, Untersee Horror Science Fiction Action Film, den ich mir hoffentlich bald mal zulegen werde.
Mhm.
Und den 1993er Tombstone, den ich eigentlich als ganz gut in Erinnerung hatte.
Sehr, sehr guter Film, sehr guter Film.
Genau, und das ist sozusagen dessen Sohn. Und wie es jetzt zu dem Film gekommen ist, warum der Film so ist, wie er ist, ich glaube, das heben wir uns mal ein bisschen später auf.
Mhm.
Jetzt, bevor wir da richtig einsteigen, ich weiß, dass ich es diesmal empfohlen habe, aber hattest du schon Vorverständnis zum Film? Und wie bist du denn da aufmerksam geworden und was wusstest du denn eigentlich schon vorher? Denn da schließt sich mir nämlich auch gleich noch eine Frage dann an.
Okay, also der Film ist ja relativ neu. Mhm. Auch wenn der ganz gut in das Feeling oder so ganz grob in unsere Lieblingsfilmepoche, die 80er, reinpasst und da ja auch angesiedelt ist, ist der Film von 2018, ne?
Ja, 2016 gedreht, 2018 veröffentlicht.
2018 veröffentlicht und da wurde dieser Film doch in den sozialen Medien schon ordentlich gehypt. Also da wurde viel drüber geredet. Der hatte ja auch, ein Fantasy-Filmfestival oder sowas, auch irgendwo ganz große Aufmerksamkeit erhalten und sich drüber diskutiert oder so angedeutet, dass dieser Film was Besonderes ist. Und das Bild, was ich davon hatte, ist schon, dass der irgendwie ein bisschen durchgeknallt ist, also ganz andere visuelle Stile nutzt, ein bisschen in die psychedelische Richtung geht. Und ich hatte noch immer auch den Anklang mit, dass ich hätte gedacht, dass der wesentlich brutaler und blutiger ist, als er es tatsächlich ist, von dem, was ich vorher gehört habe. Und dachte mir, Nicolas Cage in einem krassen Horrorfilm, der noch irgendwie extrem durchgeknallt ist und mit visuellen Stilmitteln arbeitet. Oh, das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und dann darbte dieser Film so auf meiner Liste rum, auf meiner To-Do-Liste, Watchlist. Und ja, jetzt sagtest du, lass uns den besprechen. Und da habe ich ihn geschaut.
Du sagst auch schon ganz viel, was du von dem Film vorher schon wusstest. Und jetzt hast du ihn ja nur zum ersten Mal gesehen. Ist denn das, was du da sozusagen versprochen bekommen hast, ist denn das... Hat denn der Film das auch eingehalten, was du da versprochen bekommen
also,
hast?
Also, was heißt versprochen? Von dem, was ich dachte, was der Film erwartet, wie gesagt, genau. Ist, sind die Horrorelemente oder die blutigen, expliziten Sachen sind drin. Aber für den abgehärteten, also wenn ich jetzt mal an die Evil Dead, Ash vs. The Evil Dead Serie denke, mit Bruce Campbell.
Ja.
Was da in der Serie allein an Dichte von Gedärms, also ja, von Blut- und Gedärmsdichte in der Serie vorkommt, da, wenn man das einmal gewohnt ist, dann ist Menti schon eher fast ein sachter Film, was die das Explizite angeht. Aber was die psychedelische Optik angeht und die Ästhetik des Films, habe ich mit sowas in der Art gerechnet. Also ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt, aber der Film hat es hat auf jeden Fall einen komplett eigenen Stil oder seinen eigenen Weg gefunden, das visuell da seine Stimmung aufzubauen und uns mit auf die Reise zu nehmen.
Mhm.
Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du den Film im Kino geschaut, als der damals rauskam?
Ich wollte ihn damals im Kino sehen. Und das war ungefähr auch zu der Zeit, als mein Sohn zur Welt kam. Mhm. Und da ist es tatsächlich nicht dazu gekommen. Ich habe ihn also sozusagen im Kino verpasst.
Mhm.
Und hatte mir dann relativ zeitnah dann von Koch Media, gibt es hier ein sehr schönes Mediabook. Da gibt es einen Audiokommentar von Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino-Podcast. Und der Text hier drinne, der ist vom Stefan Jung geschrieben, der auch einigen Hörern vielleicht bekannt ist vom Deeple Radio Podcast. Sehr schön gestaltet. Und da hatte ich sozusagen den Film in der Heimkino-Auswertung zuerst gesehen.
Mhm.
Und jetzt kommt's kurz vorm Shutdown, kurz bevor die Welt sozusagen hier kurz angehalten worden ist, war ich im Kino, im Luru-Kino beim Double und habe die Farbe aus dem Weltall gesehen.
Ach ja, genau.
Und davor lief aber Mandy. Das heißt also, ich habe mir dieses Kinoerlebnis sozusagen, habe ich mir dann nochmal gegönnt und fand es sozusagen auch in diesem Setting, dass man weiß, okay, irgendwas passiert jetzt gerade da draußen, es ist ein Umbruch. Und dann halt diesen Film sehen, das war eine doppelt spannende Nummer.
Aha.
Und ja, ich bin auf verschiedenste Kanäle auf diesen Film aufmerksam gemacht worden. Wahrscheinlich allen voran, wirklich, ich glaube, auf der Tonspur von Patrick in seinem Podcast. Und wenn man dann einmal die Ohren gespitzt hat und da mal ein bisschen genau hinschaut, dann kommt man dann auch nicht mehr drum rum. Und dann sieht man halt dieses magenta-pinkfarbene Artwork und die ganzen Sagen um den Film. Und ich glaube, dann zu der Zeit hatten auch schon einige andere Podcast-Formate auch über den Film gesprochen.
Mhm.
Und jetzt sprechen wir über den Film. Ja. Vielleicht können wir ja noch irgendetwas noch hinzufügen.
Oder wir sind vielleicht der erste Podcast, den jemand hört, zu Mandy. Und dann ist alles, was wir sagen, super interessant.
Es muss ja nicht uninteressant sein. Bevor wir jetzt reingehen, ganz kurz, lass uns fix den Inhalt zusammenfassen. Ich habe hier einen kleinen Text, den würde ich jetzt einfach mal kurz verlesen.
Okay.
Okay, das Leben von Red Miller und seiner Frau Mandy hätte idyllischer nicht sein können. Sie haben sich zu zweit eine Existenz im Nordwesten aufgebaut. Doch dann wird der Sektenführer Jeremiah Sand auf Mandy aufmerksam und will sie für sich gewinnen. Doch Mandy widerstrebt es, sich dem Sadisten anzuschließen. Daraufhin lässt Jeremiah sie auf brutale Weise töten. Für Red gibt es danach nur noch ein Ziel, blutige Rache zu üben.
Ja. Die Story ist einfach eine klassische Rache-Story. Wir sehen den Anlass für die Rache und dann sehen wir, wie jemand die Rache ausübt.
Das ist genau. Also, was ich jetzt verlesen habe, ist ziemlich genau Also gerade bis zum Tod die Hälfte des Films. Und danach geht die andere Hälfte des Films los und das ist dann der Revenge-Teil.
Genau, und da ist kann man von Story nicht mehr groß reden. Es passiert, passiert nicht mehr. Der rächt sich halt, wie man es so macht, an allen Beteiligten und das wird abgearbeitet und die Story ist nicht, was den Film ausmacht. Das ist nur der Aufhänger für den ganzen Rest, was den Film so besonders macht.
Mhm. Wir haben im Vorgespräch, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen und das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil du hast es jetzt als zum ersten Mal gesehen und du hattest mir auch schon gesagt, wie du das empfunden hast. Der Film ist ja sehr, gerade am Anfang doch sehr elegisch, langgezogen. Mhm, ja. Hat das funktioniert für dich am Anfang? Also gerade die ganze Stimmung von dem Film, konnte der dich da richtig reinsaugen? Hast du dich da schon wohl gefühlt?
Ja, also der Film hatte mich mit King Crimson. Auch wenn ich kein Superfan von King Crimson bin, trotzdem mag ich da einiges zu hören. Und das ist halt gleich das Erste, was man hört. Und die Stimmung, die dann eben schon sehr Richtung, das Lied ist zwar aus den 70ern, was da drin ist, aber eben so ein bisschen Prog-Rock, 70er, 80er Jahre Feeling, langsame Einstellung. Das war einfach eine Atmosphäre, da habe ich mich hingelegt und gedacht so, ach schön, so guck, es ist was, was mich von der Atmosphäre her schon gecatcht hat. In längere Einstellung, Nicolas Cage, der da irgendwie beim Holzfällen gezeigt wird, dem Hubschrauber weggeflogen wird, man überlegt schon, welche, also man, ich habe ja mit einem Horrorfilm gerechnet, okay, was wird mir gezeigt, wie wird der dargestellt, dann geht das aber eher erstmal dahin, dass die Liebesbeziehung zu seiner Freundin Mandy etabliert wird und gezeigt wird, was sie so macht, was er macht. Er ist Holzfäller, dann haben die ein ganz verrücktes Haus mitten im Wald. Und ich glaube, es sollen die Shadow Mountains sein. Also genau. So werden die genannt. Die Shadow Mountains, die es tatsächlich gibt, sind in der Wüste. Da sind keine Bäume. So, und das heißt, ich hätte jetzt den eher entweder in der Sierra Nevada angesiedelt oder noch weiter nördlich. Vom Feeling her eben schön dichter Nadelwald. Und da haben die ein ganz verrücktes Haus mit einer zusammengezimmerten Glasfassade, kann man gar nicht so genau beschreiben. Die Freundin trägt ein Metal-Shirt gleich, Mötley Crüe, sieht aus wie ein bisschen ein Alien mit einer Narbe im Gesicht, also lange schwarze Haare, das Gesicht wirkt sehr schmal, blass, die Augen irgendwie krass geformt, ganz schwarze, große Pupillen und es ist einfach, es saugt einen da so rein, was gezeigt wird, die langsame Musik. Mich hat der Film erstmal gefangen genommen. Ich wusste, dass ich einen Horrorfilm, dass ich irgendwas in die Richtung erwarte und habe das als genau Exposition gesehen. Also, dass ich jetzt, mir wird es gezeigt, da lässt sich Zeit damit, baut eine schöne, ruhige Stimmung auf, die mich nicht gelangweilt hat, sondern wirklich eher hypnotisiert hat.
Mhm. Das trifft ganz gut mit dem Hypnotisieren. Ich habe so den Eindruck gehabt, jetzt auch, ich habe den Film jetzt nur schon dreimal gesehen und aber auch wirklich den Eindruck, dass der sowohl auf der bildlichen Ebene wie aber auch auf der Tonebene, also sprich alles, was gesagt wird, dich in den Film richtig reinsaugt, reinzieht. Mhm. Der will dir auf der gesprochenen Ebene nicht die trockenen Informationen vermitteln, sondern gibt den Charakteren mehr Tiefe, der Situation vor allen Dingen auch ganz viel Raum. Also es geht viel um Stimmung und so habe ich das halt auch wahrgenommen. Der will mich sozusagen auf meiner nicht geistig-intellektuellen Ebene, sondern da will mich vor allem auf meiner emotionalen Ebene will er mich erstmal ansprechen. Ja. Will mich mit den Bildern sozusagen sozusagen vereinnahmen und in Verbindung die Bilder und der Score, der Soundtrack von Johansson, da werden wir ja dann auch noch ein paar Worte verlieren, ist das so ein schönes so ein Gesamtding, also ich würde nicht sagen Musik, Video, Ästhetik, aber irgendwie sowas, wie wenn ich im Museum bin und mir so eine Installation halt anschaue von, wo ein Künstler eine Emotion ausdrücken will und hat eine Videoinstallation, bloß dass das halt hier sehr, sehr, sehr filmisch ist. So mit, da würde ich vielleicht noch kurz was dazu sagen, der Film ist ist zwar digital gedreht, also sie haben hier auf Arri Alexa Minis gedreht, allerdings mit sehr schön anamorphischen Linsen von Panavision. Und der Film ist ja auch hinterher so bearbeitet worden, dass er analog aussieht. Ja. Also Filmkorn draufgelegt und da ganz viel gespielt. Also das sah teilweise aus wie 16mm Film, dann wieder 35mm Film, bis hin zu so einer Videokassetten-Ästhetik. Da kommen wir dann noch auf den Cheddar Goblin vielleicht nachher nochmal kurz zu sprechen. Was ich sagen will, der ist so stilisiert auf dieses 80er-Jahre Bild, was wir kennen aus diesen Filmen, dass dieser digitale Look da auch überhaupt, also mir ist der nie aufgefallen. Also der hätte auch tatsächlich auf echten Film gedreht sein können. Also die Auswahl sozusagen schon an Technik, die genutzt worden ist, um dieses Gefühl zu transportieren, bestätigt mich da eben halt auch. Also der ist sich die ganze Zeit über diesen Look, das Aussehen bewusst gewesen und wollte auch, dass das so auch rüberkommt. Und vielleicht sogar auch in bestimmten Kreisen auch so wahrgenommen wird.
Also das Grobkörnige ist mir aufgefallen, es wäre eine Frage auch gewesen an dich, ob das eigentlich ein analoger oder digital gedrehter Film ist. Denn die Optik sieht einfach so richtig handmade aus. Mhm. Dann kannst du mir sagen, was eine anamorphische Linse ist, was die besonders macht?
Ja, mittels einer speziellen Linse, also einem anamorphoten, wird das Breitbildformat, zum Beispiel hier im CinemaScope, horizontal auf einen 35mm Film im Normalformat komprimiert. Und bei der Wiedergabe sorgt dann wiederum also ein anderer Anamorphot, der wird sozusagen einfach vor das normale Objektiv zum Projizieren davor gemacht, sorgt dann dafür, dass das Bild dann wieder entzerrt wird, ne? Damit wir das wieder normal sehen können. Und es geht halt einfach darum, wenn du so einen 35mm Filmstreifen hast, du willst ja die komplette, du willst ja alles belichten, ja? Du willst ja nicht nur diesen Streifen da haben, weil du hast ja beim Breitbild, du kennst es ja im Kino, oben und unten hast du so schwarze Streifen. Und das ist ja doof, wenn du das ja auf dem Film drauf hast, dann verlierst du ja Film. Also hat man sich gedacht, Mensch, da haben wir doch einfach ein Objektiv davor, was das nach oben und nach unten ein bisschen verzerrt, dass wir den vollen Film ausnutzen können, also mehr Auflösung haben. Und im Kino müssen wir einfach bloß vor die Projektor dann halt nochmal so ein Objektiv vorknallen, damit es das dann wieder staucht. Und damit kommt dieses krasse Breitbild dann zustande. Positiver Nebeneffekt ist dabei, wir hatten das auch schon ein paar Mal besprochen, bei Carpenter-Filmen oder Spielberg-Filmen hast du da so eine krassen Lens-Flares, so eine diagonalen Streifen, blau zum Beispiel, in Spielberg-Filmen ist
das Lens-Flare, häufig so. J.J. Abrams, genau, der macht das ja gern.
Und ist das Bokeh, also der Hintergrundunschärfe, wenn du da ins Licht zum Beispiel reinfällst, ist das nicht kreisrund, sondern halt auch oval. Und das ist natürlich auch eine sehr ästhetische Entscheidung, so eine Objektive zu nutzen. Also ich persönlich würde gefühlt von allen fiktionalen Sachen alles anamorphotisch drehen.
Ja.
Sehr gerne. Ich mag das Seitenverhältnis. Es gibt mehr Tiefe.
Okay.
Es sieht anders aus und für mich fühlt sich das auch ein bisschen wertiger an und ich verbinde das auch automatisch mit einem schönen Kinolook. Jetzt in den letzten Jahren konnte man was beobachten, die ganzen jungen Filmemacher haben das jetzt digital in der Post gemacht, indem die einfach oben und unten schwarze Balken digital drüber gelegt haben. Das heißt also, das Filmbild ist eigentlich gar nicht so schmal, sondern die schneiden einfach oben und unten was weg und viel schlimmer noch, es gibt sogar noch Leute, die machen einfach nur schwarze Balken oben drauf und backen das auf das Material mit ein. Und das ist so falsch, nee, das fetzt nicht. Aber ja, ich kann gerne in die Shownotes mal was reinhauen zum Thema anamorphotischen Verfahren. Wer da Interesse hat, schaut mal nach. Dann verlinke ich euch mal ein Video und mal einen Artikel dazu. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ne?
Okay, interessant. Ich hatte irgendwas gelesen, dass der Regisseur irgendwie LEDs ins Objektiv reingebaut hat. Director's Trademark Panaflares, the process of aiming small LED lights into the barrel of the lens so to soften and make the frame look milky.
Okay, also der hat sozusagen so eine kleine LED da reingebaut. Das ist oft, na gut, wenn ich mit einer Lampe in das Objektiv reinstrahle, habe ich ja so einen Lens-Flare.
Genau.
Ja? Und wenn ich eine LED sozusagen gleich direkt damit rein verbaue, habe ich sozusagen wie eine permanente Quelle sozusagen, die halt noch zusätzlich auf den Lens, auf den Sensor trifft. In dem Fall ist ja nicht der Film, sondern der Sensor. Und das sorgt dann halt sozusagen für einen ganz bestimmten Look. Und in dem Fall sieht das dann halt so milchig aus. Genau. Mhm. Okay, das ist interessant. Werde ich mich mal reinlesen. Da kann ich mich aber jetzt, wo ich das lese, auch an ein paar Szenen erinnern, wo ich mir gedacht habe, was sind das für krasse Filter oder was haben die in, hinterher in After Effects oder irgend sowas gemacht. Aber nee, das, das ist interessant. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Für die Kamera war hier auch der, der Norweger Benjamin Loeb verantwortlich.
Mhm.
Renommierter Kameramann in der des neuen norwegischen Kinofilms. King Cobra hat er gemacht, Hello Destroyer und dann eben halt auch jetzt diesen Mandy. Sehr interessanter junger Mann, der ist gerade mal 33 Jahre alt und hat ein paar coole Sachen halt mit dabei. Da bleibe ich auf jeden Fall mal am Ball. Kameraarbeit, um das jetzt gleich schon mal vorwegzunehmen, ist insgesamt halt auch wirklich sehr spannend. Ich glaube, die konnten sich das aber auch wirklich alle austoben. Also gerade mit mit diesem 80s-Look und nutzen wir alle Möglichkeiten, die die 80er-Jahre-Filmästhetik so zu bieten hatte, konnten die da wirklich aus dem bunten Potpourri rausschöpfen. Und das nutzt der Film auch wirklich für sich die ganze Zeit als stilistisches Mittel. Mich hat es nie rausgerissen, um das vielleicht noch abzuschließen an der Stelle. Also ich fand das zu jeder Zeit immer geschmackvoll und ästhetisch. Und auch wenn ich es manchmal wahrgenommen habe, also wenn gerade das Filmkorn ganz besonders rauskitzelt, wo sie es richtig übertrieben haben, fand es aber für die Stimmung trotzdem passend. Sehr hilfreich und passend, genau.
Wie ist denn das? Der Film ist ja wahnsinnig dunkel die ganze Zeit. Der ist ja bis auf ein paar Stellen, wie zum Beispiel seine Hulk-Szene, wo Nicolas Cage zum Rächer mutiert, da diese wahnsinnig schöne Szene im Bad, die ist relativ hell, aber ganz oft ist der Film super dunkel. Ist der, da habe ich mich schon gefragt, ist der so dunkel gedreht worden oder ist der hinterher dunkel gemacht worden? Zumal es gab auch mindestens eine Szene, wo direkt eben gegen eine Lichtquelle gefilmt wird, wo ich mir gedacht habe, wenn das der Rest so dunkel ist und dann trotzdem die Lichtquelle relativ klar umzeichnet ist und war auch und nicht alles überdeckt. Also wie haben die das gemacht, weißt du das?
Also die haben, also davon abgesehen, also der Film ist ja in Belgien gedreht, schon ein bisschen Produktionskosten zu sparen. Und da gab es eben auch ein Gebiet, wo sie drehen konnten. Wenn ich im Dunkeln drehe, kann ich das Licht bestimmen, das Licht selber setzen. Das ist so ein ganz einfaches Ding. Das heißt also, wenn ich jetzt am Tag drehe, bin ich ja auf das Tageslicht angewiesen und habe natürlich dann ein Problem, wenn sich das Wetter ändert. Drehe ich in der Nacht, habe ich natürlich die Produktionskosten, dass ich natürlich mehr Licht einsetzen muss, aber ich kann die ganze Zeit das Licht kontrollieren. Und dadurch, dass die ja gerade hier mit sehr guten Kameras, mit tollen Objektiven gearbeitet haben, haben die hier wirklich gesagt, der Film, die Ästhetik lebt eben halt auch vom Licht. Das wollen wir hier setzen. Wir wollen die Stimmung genauso kreieren, dass sie passt. Und deswegen, das ist alles komplett voll ausgeleuchtet. Da ist sozusagen nichts unterbelichtet oder irgendetwas, sondern das ist alles genauso, wie es sein muss. Und hinterher in der Post-Production kann ich immer noch runterziehen. Ich kann bestimmte Lichtbereiche runterziehen hinterher. Also, genau.
Also gerade weil es digital ist. Ne? Ich habe mir auch gedacht, die haben heller gedreht und haben dann in der Post-Production dann das Düstere mit reingebracht.
Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, weil der Look gibt es halt auch vor, dass auch wirklich viel in Camera passiert ist, dass die Post-Production jetzt, also gerade was Color Grading anging, jetzt nicht so krass ist, weil die haben halt wirklich viel mit echtem Licht vor Ort und mit vor allem mit Filtern gearbeitet. Also gerade diesen krassen Magenta-Filter, den die da drauf haben, wenn Andrea Riseborough, also die Mandy, auf dem Weg zur Arbeit ist und dann sie Jeremiah begegnet, wo der sozusagen in seinem Auto da ankommt. Die ganze Szene ist doch in so komplett Magenta.
Mhm.
Ja, das ist ja kein gesetztes Licht, sondern das ist ja draußen. Da haben die halt einfach nur einen Filter davor gehalten.
Ja.
Und in anderen Szenen hast du aber zum Beispiel als Hauptquelle nur so ein Magenta-Licht. Ja. Und dann siehst du eben halt auch, da fällt der Schatten auch ganz anders. Das sieht auch ganz anders aus, wenn man Filter verwendet oder das Licht echt setzt. Oder dann halt man kann es natürlich auch im Color Grading machen, aber das sieht halt auch unterschiedlich aus. Und die haben wirklich viel am Set gemacht und das Licht vor Ort gesetzt. Also, und vor allem sehr experimentell und viel. Also ich würde mich das jetzt nicht so trauen. Die haben sozusagen auf 11 gedreht, um das kurz runterzubrechen. Mhm. Das sind halt also auch Dinge und Entscheidungen dabei, die ich in der Post hinterher nicht mehr so einfach kitten kann. Habe ich das Licht brutal Magenta gesetzt und kein anderes Licht, dann ist das halt am Ende Magenta. Ich kann maximal die Farbe ändern in meinetwegen Blau, Gelb oder Grün, aber da ist dann halt einfach alles an Farbinformationen weg, weil das dann halt ja. Nur noch eine, ne?
Genau, ja, alles klar. Okay. Ja, also man hört schon, filmisch irgendwie sehr interessant gemacht, diese, was sie da probiert haben, um da also ihren speziellen Look zu machen.
Ja, ja, genau. Also ich finde nicht nur probiert, sondern gibt ihnen da auf jeden Fall, für mich ist das ein Erfolg und der gibt ihnen hier recht. Also das hat funktioniert.
Ja.
Mich hat's getriggert. Okay, gehen wir mal so ein kleines bisschen so im Film, was so alles passiert. Wir haben gerade am Anfang ja, haben wir schon gesagt, die beiden werden ein bisschen beleuchtet. Es geht vor allen Dingen größtenteils, wie der Film ja auch uns schon verrät, um Mandy selber. Ja, irgendwas ist ja mit der Mandy. Und der Film schafft es ohne große Dialoge, mir Mandy zu vermitteln durch Bilder, durch Einstellungen, durch ihren Blick. Und Nicolas Cage, also Red, ist hier erstmal noch zweitrangig.
Mhm.
Und werden sozusagen in diese Welt von Mandy da eingeführt. Und ich nehme die irgendwie so als Künstlerin wahr, sie zeichnet ja viel, nebenbei arbeitet sie noch in diesem Laden, wo sie dann aber größtenteils eigentlich nur liest. Hast du übrigens gesehen, was sie da für ein Buch liest?
Nein, die liest, die reden doch direkt drüber, welches Buch das ist. In dem, wenn da diese gruselige Hexe von der aus der Gang ankommt, dann sagt sie direkt, welches Buch das ist von irgendeiner Autorin und die liest permanent Fantasy-Sachen, genau wie sie auch Fantasy-Bilder malt. Also aus dem Fantasy-Genre. Hm?
In dem Fall liest sie ein fiktives Buch, so eine Art Proc-Enzyklopädie, also über Proc-Bands.
Ach, echt? Mhm. Aber ist es nicht in dem Laden da drin?
In dem Laden bin ich mir gerade nicht sicher, aber sie liest auf jeden Fall dieses Buch. Das liest sie, glaube ich, zu Hause.
Okay, genau. In dem Laden unterhalten sie sich und ich weiß nicht, ob es die Autorin gibt, habe ich vorher noch nie gehört, aber da unterhalten sich das und sagt, das ist das beste Buch der Autorin. Und zu Hause dann habe ich nicht gesehen. Also eine erdachte Enzyklopädie über Progressive Rock'n'Roll.
Also heutzutage würde man sagen, die ist bestimmt Cosplayer. Vor 15 Jahren hätte man gesagt, die ist ein Nerd. Und in den 80er Jahren war sie einfach nur ein Heavy-Metal-Freak.
Ja, ein Freak. In den 80er Jahren war es ein Freak, genau.
Genau.
Ja, sie wirkt eher wie eine sehr schüchterne Person. Man weiß nicht, vielleicht sogar mit einem unangenehmen Hintergrund irgendwie. Also, dass sie schlechte Erfahrungen im Leben gemacht hat. Sie wirkt sehr zurückgezogen und auch von ihrer, also von ihrer Art her, von ihrer Gestik und Mimik sehr zurücknehmend.
Mhm.
Und er wirkt eher zerbrechlich. Und wenn die mit Nicolas Cage zusammen ist, sind auch viele Momente, wo sie sich einfach nur angucken, auch oder wo man sie groß zu sehen ist, so während sie Nicolas Cage quasi anschaut.
Und da gab es aber noch eine passiert. Szene, die dem aber gegenübersteht. Das sind die irgendwie draußen irgendwie und er schaut sie irgendwie am Feuer an und da sieht man so krass, dass sie so edelmäßig aussieht mit ihren zwei unterschiedlichen Augen und da empfinde ich die irgendwie als was anderes, als was sowas Überirdisches. Die hat sowas wirklich was ganz Fremdes da an sich und da wirkt die gar nicht verletzlich, sondern wirklich eigentlich wie so ein Wesen, was einfach nur eine Hülle, eine Sterbliche angenommen hat. So kommt es mir zumindest vor.
Wird auf jeden Fall schon fast nicht mehr so als menschliches Wesen dargestellt. Ne? Also sie wird durch das Äußere so alienhaft oder eben geisterhaft und auch durch ihre Bewegungen, die agiert irgendwie sehr langsam, wirkt die nicht wie ein typischen der typische Nachbar oder auch die Leute, die wir sonst so, mit denen man sonst zu tun hat. Sie wirkt irgendwie anders. Besonders.
Mhm. Das wird sich ja dann noch ändern, diesen Eindruck, den wir von ihr haben, denn die bereits besprochene Szene, wo Jeremiah da mit seinem Bus langfährt, gelangweilt rausguckt, die beiden aufeinanderprallen, lösen ja dann ihm was aus, dass er sie ja unbedingt haben will.
Ja.
Dieser ganz kurze Moment, es wird eigentlich kein Wort gesprochen,
mhm,
und trotzdem wissen wir, alles klar, dieser Moment hat da irgendwas ausgelöst. Und das ist auch so ein Moment, ich habe es jetzt nur dreimal gesehen, ich bin immer wieder fasziniert, dass der Regisseur das hier wirklich geschafft hat, bei mir den Eindruck zu vermitteln, nur durch dieses Vorbeifahren, ja, das auszulösen mit mir, okay, der will die haben. Also ich habe das jetzt verstanden.
Mhm.
Und der Stefan hier vom von Deep Radio, der hier das das Booklet hier, den Text mitgeschrieben hat, der hat das ja auch schön rausgearbeitet. Die haben das in Slow Motion gedreht und die haben die Szene mehrfach gedreht und haben die sozusagen immer unterschnitten, immer versetzt. Das heißt also, man sieht immer wieder wie eine Wiederholung sozusagen von dem Gleichen, was wir ja schon gesehen haben, aber immer ein bisschen versetzt. Und dadurch entsteht dann auch dieser Eindruck. Das fand ich sehr interessant, das nochmal so nachzulesen. Und bringt mich dann halt auf den Punkt, das ist so mein Schlüssel halt zum Film. Ich vertraue jetzt hier an der Stelle auch wirklich dem Regisseur, der weiß ganz genau, wie er mich dahin bringen muss, ohne dass irgendwie eine Person was sagt.
Mhm.
Genau. Nach so ein paar kleinen Sachen kommen wir dann halt auch schon zu einer Szene. Der Jeremiah entschließt dann, dass er das Mädchen haben will und schickt dann sozusagen einen seiner Leute, schickt er dann halt los, um das Mädchen zu holen, und er braucht ein bisschen Unterstützung.
Na, ja, genau. Wir lernen die Gang erstmal an sich kennen. Ich finde, das sind ja auch ziemlich schräge Typen dabei. Da, bevor wir zu der Unterstützung kommen, die du jetzt, auf die du anspielen möchtest, ich finde die Typen von der Gang auch alle optisch schon sehr herausragend. Der Jeremiah, der Gang-Leader, ist ja fast, sieht schon fast auch sehr normal aus im Vergleich zu seiner rechten Hand. Ich weiß nicht, kennst du irgendeinen von diesen Cast, die da mitspielen? Ich fand die recht unbekannt. Den, der seine rechte Hand spielt, den habe ich dann schließlich erkannt aus Good Omens, die Serie, die letztens erst neu auf Amazon erschienen ist. Großartige Serie. Da hatte der auch schon so ein böses Wesen gespielt und der hat so einen schönen dämonischen Blick. Dann die grauhaarige Frau, da habe ich vorher noch nie gesehen, aber die hat auch was extrem Hexenhaftes. Und dann ist, also wir haben so ein schönes, absurdes, absurde Zusammenstellung von ganz wirden Charakteren in der Gang, in der Hippie-Gang. Kanntest du irgendjemand davon vorher aus irgendwelchen B-Movies, also, oder irgendwie ist bei jemand hängen geblieben ist?
Mir kam die irgendwie, kam die mir bekannt vor. Also auch der Chemiker kam mir bekannt vor.
Ja, der ist auch bekannt.
Ich konnte die aber nie wirklich zuordnen. Irgendwie. Also muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt auch tatsächlich nicht nochmal nachgeschaut. Weil ich das jetzt auch nicht interessant fand, weil ich war absolut überzeugt von dem Spiel von allen.
Ja.
Das hat wunderbar funktioniert. Und das war auch so verstörend. Also das Casting ist hier wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also die Figuren, wie die dann halt auch reden oder wie die dann halt auch einfach sagen, lass uns den Fetten hier opfern. Also die sagen das ja auch so hart. Also zumindest laut den Untertiteln. Ja. Ich habe es nur im Original gesehen. Ich habe mir die Synchro nicht angehört. Ich habe wirklich nur den Film im Original gesehen. Funktioniert wunderbar. Wen ich natürlich sofort erkannt habe, ist dann, der kommt dann später, Bill Duke. Ja.
Okay, ich fand auch nur, es sind alles sehr einprägsame Gesichter gewesen, gerade auf der Seite der Bösen da. Gut, wir haben ja kaum eine andere Seite, wo ich immer gedacht hätte, die müssten ja schon mal aufgefallen sein. Genau, und dann, die holen sich Unterstützung. Und da spielst du wahrscheinlich auf die Hellraiser Biker Band an. Biker Gang.
Ich finde es witzig, dass du sie die Hellraiser Biker Band nennst. Im Autokommentar von Patrick Lohmeier sagte da die Zenobiten-Biker.
Genau, das ist das war mein erster Eindruck, als der auf ihren Quads, diese vierrädrigen Geländewagen, wo man wie auf einem Motorrad sitzt, im Dunkeln ankommen und dann so von ihrem Äußerlichen her, wie die aufgerüstet sind, sehen die aus wie aus der Mittelalterhölle entflohene Monster und haben sehr ein bisschen an den Zenobiten hießen die, ne? Aus aus Hellraiser erinnert. Das war so meine erste Assoziation, auch als ich die gesehen habe. Und das sind Wesen, wo man erstmal nicht weiß, sind das jetzt Dämonen aus der Hölle oder sind es Leute, die einfach nur mit lustiger Verkleidung rumrennen? Mhm. Und das hattest du in der Vorsprechung ja schon schön gesagt, dass die so überhöht dargestellt werden. Ne? Es ist wie sich im Laufe des Films dann rausstellt, sind es wahrscheinlich ja eher Menschen, würde ich behaupten, die einfach beschränkt drauf sind. Aber gleich in der ersten Szene sind die eben dort, die wirken die eher monströs und schlucken auch Blut. Und es wird eben von der rechten Hand, Brother Swan, der rechten Hand von Jeremiah, wird das, der bringt da irgendeinen Stein an, irgendeinen mythischen Ritualgegenstand, um dort.
Horn des Abraxas.
Genau, das Horn des Abraxas, um das. Um da die Gefallen einzufordern oder Hilfe oder was auch immer. Und das wirkt alles, ja, dass man jetzt an dem Moment denkt, okay, bis jetzt waren die alle nur schräg, aber ist das jetzt tatsächlich eigentlich ein Fantasy-Film? Oder sind wir jetzt halt wie Hellraiser in der Art von Horror, dass jetzt wirklich die Wesen aus der Hölle losbrechen und nicht irgendeinen Serienmörder, sondern ob wir es jetzt hier mit Freddy Krüger oder ähnlichen Gestalten zu tun haben?
Ich glaube, da spielt der Film an der Stelle jetzt auch ganz bewusst noch ein bisschen mit uns. Das ist noch nicht so ganz klar. Es ist alles ein bisschen, wie auch der ganze Film, sehr nebulös. Also nicht nur vom visuellen Stil, sondern auch insgesamt. Aber es reißt sich erstmal raus und bringt das erstmal auf eine Ebene, so ein bisschen so eine Fantasy-Ebene irgendwie. Mir kam es auch so wirklich so, okay, was passiert jetzt hier? Also das ist schon ganz schön krass. Aber deckt sich mit den Gefühl, was ich hatte, als ich die Mandy gesehen hatte und so gedacht, das ist doch irgendwie ein überirdisches Wesen, irgend sowas. Und jetzt mit diesen Höllenbikern kommt da sozusagen wie so, ist eine Art Gegenpart dazu. Das war zumindest mein Gefühl dabei. Und ich gedacht, okay, ich bin mal gespannt, wo die Reise halt hingeht. Später im Film gibt es ja dann Anhaltspunkte dann, was tatsächlich dann passiert, was dem Ganzen ansteht. Aber ich glaube, wir müssen allgemein mal über Drogen reden.
Basti, lass uns doch mal über Drogen reden.
Weil nachdem sie ja dann entführt worden ist, sind wir ja dann, es ist ja dann hier bei der Sekte ja dann dort erstmal gefangen und kriegt dann von so einem komischen Insekt dann erstmal so einen Stachel da halt ab, so ein mega, mega krasses Zeug halt. Da ist der Film halt komplett dann auf dem Trip. Und das, das Licht ist ja dann und dieser Effekt, von dem wir gerade gesprochen haben, das meinte ich eben, also ich glaube, dass da kam das mit dem LED dann zum Einsatz, dieses Traumartige, dieses Wabernde und so, das kommt jetzt zum Einsatz. Und
dass die alle voll drauf sind, das sieht man an der Stelle, es wird halt visuell schon umgesetzt. Ich habe mich an der Stelle, wo die da in diesem, wo die entführt ist und da das Bild so ein bisschen verschwimmt und wie im Drogenrausch sind, ich habe mich komischerweise an Apocalypse Now erinnert gefühlt. So als ich Assoziation. Weiß genau, was du meinst. Das sind ja am Anfang schon, glaube ich, ne, wenn Martin Sheen sich da mit der Scherbe in echt ja auch verletzt, so oder dann auch später bei Apocalypse Now. So irgendwie war das meine Assoziation. Da habe ich mich da hinversetzt gefühlt. Also sofort im Drogenrausch drin.
Dadurch, dass sie ja eben halt auch häufiger mal einen Durst zieht, weiß ich immer nie, wann ist jemand wirklich tatsächlich klar, welche Perspektive. Also wir haben immer so eine beobachtende Perspektive von der Kamera, aber ich bin meistens immer sozusagen immer auf dem jeweiligen Gegenüberliegenden mit der Kamera. Das heißt, also die Kamera ist immer ganz nah an Mandy dran. Sind wir jetzt gerade in ihrer Welt? Also schiebt sie gerade einen Film, hat sie gerade einen geraucht? Läuft halt lang und dann haben wir sozusagen diese krassen Farben, halt dieses starke Magenta-Rosa haben wir da. Wo die aufeinandertreffen, ist sie ja jetzt schon auf dem Trip, ist schon ein bisschen verbimmelt Oder ist er jetzt gemeint, weil er ist vielleicht auch gerade auf dem Trip und verbimmelt? Und immer wenn dieser Filter eingesetzt wird, habe ich das Gefühl, da wird jetzt ganz besonders sozusagen dieser Drogenrausch unterstützt damit. Also das Licht ist dann halt auch immer krass gesetzt, also überhöht gesetzt. Es gibt ja auch ganz normal ausgeleuchtete Szenen, aber da ist das Licht dann halt für mich so der Indikator, dass wir jetzt hier gerade die sprichwörtlichen Buden schieben.
Ja, wir erfahren ja erst später im Film, dass die sich mit einem Typen gestritten haben, dass die eigentlich so Drogenkuriere waren für einen Chemiker, der da noch eine Rolle spielt. Und dass die da, dass der denen irgendwie ein Spezialzeug gegeben hat, weil die ihm, also die haben irgendwie Beef miteinander und er hat ihnen dann besonders fiese Droge gegeben, die dazu gebracht hat, so extrem durchzuknallen, diese Gang.
Auf jeden Fall kommt es dann in diesem Drogentrip, wo sie dann von diesem Insekt da gestochen wird und dann so einen Film hat, kommt es zum Aufeinandertreffen von dem Jeremiah Sand und der Mandy.
Genau.
Und da zeigt ihr mal ganz kurz seinen Schwengel und sagt, wie toll sie findet und dass sie füreinander bestimmt sind. Und sie findet es ja nicht so toll und fängt an, ihn auszulachen. Ja. Genau. Und da sehen wir eine ganz andere Seite von ihr. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass es hier mit irgendeinem verletzlichen, sanften Wesen zu tun habe, sondern die weiß sehr genau, was er halt tut und die lässt sich daher auch nicht beirren.
Genau, da auf einmal wirkt sie sehr selbstbewusst und so wie ich mache hier mein Ding und was willst du, Wicht von mir? Und das, obwohl sie halt voll drauf ist.
Genau. Und das lässt natürlich Jeremiah ganz kurz auch an sich zweifeln. Er spricht dann ganz kurz im Spiegel zu sich selber und stellt aber fest, er ist ja Gott und als Gott kann ich ja sozusagen hier Herr der Situation sein und beschließt dann eben halt, sich der Mandy zu entledigen und das auf sehr eindringliche Art und Weise. Und ihr Freund Red muss dem Ganzen beiwohnen, indem er zusieht, wie sie bei lebendigem Leib verbrannt wird.
Ja, der Red ist gefesselt vor dem Haus mit Draht und darf dabei zuschauen, wie sie verbrennt. Danach passiert jetzt erstmal nichts Wesentliches. Die hauen ab und er befreit sich.
Genau, und da habe ich jetzt eine Frage, das ist nur so für mich halt so. Die bringen jetzt sozusagen die Mandy vor ihm um, ja, also der hat ja die ganze Zeit damit überhaupt gar nichts zu tun, aber
ja.
Er muss das Ganze halt sehen, das verstehe ich nicht, warum er das, und vor allem dann lassen sie ihn auch noch leben, also die bringen ihn ja dann auch nicht um, die lassen ihn einfach hängen.
Ja.
Und das ist ja ein Zeuge, der kann die ja sehen und das habe ich nicht ganz verstanden, warum der Film sich entscheidet, ihn da jetzt am Leben zu lassen, weil man hätte sich hier ganz klar ihm entledigen können.
Wenn man so und so schon verbrannt hat, ja, das ist dann quasi eine Logiklücke, weil die hätten es halt, es wäre sinnvoller so gewesen aus Sicht des Verbrechers. Es sind halt durchgeknallte Hippies. Und er hält sich, und der Typ, der Gangster, der quasi der Manson der Band, der Gang, der ist halt voll auf dem Trip, hält sich für Gott und man könnte das so erklären, dass denen einfach egal ist. Die sind ja fühlen sich vielleicht als unantastbar im Drogenrausch.
Könnte das sein. Oder die haben halt noch gesagt, hier, Biker, da ist noch so ein Typ, der ist hier fesselt, den könnt ihr euch auch noch holen, da könnt ihr Bluetooth stillen, aber das lässt der Film halt hier an der Stelle komplett offen.
Das ist, es wäre nicht die Reaktion, die man erwarten würde, nachdem man jemanden umgebracht hat, dass man den Zeugen dann leben lässt.
Genau. Und jetzt passiert was. Da war ich auch wieder im Kino, auch wieder total überrascht. Ich wusste es eigentlich. Aber jetzt kommen erstmal die Credits. Jetzt steht erstmal Mandy da.
Ja, und ich habe das als Kapitel, also als Marker gesehen, für dass ein neues Kapitel anfängt. Wir waren ja vorher bei im Shadow Mountains wurde da, glaube ich, als erste Credit, also als erste Bild eingeblendet und dann kommt noch ein anderer, also wo die aufeinandertreffen. Ich weiß aber nicht, was das für eine war. Und dann ist, also es hat natürlich eine Bedeutung, dass dann an der Stelle das Kapitel kommt, was den Filmtitel trägt. Also dem kommt natürlich ein besonderes Gewicht zu, aber ich hätte es jetzt nicht als Credit gesehen, also als der oben, also als der, dass da der Filmtitel als Opener kommt, so wie jetzt geht der Film also wir fangen jetzt mit dem Film an, sondern eher nach dem Motto, so jetzt sind wir im Hauptteil des Films angelangt, jetzt kommt das, worum sie es eigentlich dreht.
Ja, aber die Art und Weise, also ich gebe dir da auf jeden Fall recht und da sagst du auf jeden Fall was Richtiges. Ich persönlich hatte nur für mich so das Gefühl, wie dieser Schriftzug aufgebaut wird, wie das aufgeht, ist für mich so ganz klassisch so diese Opening Credits. Ja, also ja.
Und das war das Gefühl, mit dem Metal-Schriftzug, ne? Wo dieser
genau,
wo man jeden guten Black Metal Schriftzug-Band Witz drüber machen könnte.
Genau, so ist es. Und für mich war das wirklich so wie ein stach halt hervor, sollte es wahrscheinlich auch und hat auch funktioniert. Der Film gibt es jetzt sozusagen, also würde ich jetzt den Film ohne irgendwas einfach im Kino gesehen haben, würde ich sagen, okay, jetzt weiß ich ungefähr nach 70 Minuten, wie der Film heißt.
Ja.
Aber wir wissen ja, wie der Film heißt. wollte ich nur mal sagen. Hm. Und jetzt kommen wir auch zu dem Part, wo ich tatsächlich wirklich gedacht habe, so, ich weiß, dass hier noch ein Kettensägen-Duell noch irgendwie stattfinden soll und ich weiß, dass der Typ jetzt komplett freidreht und die haben, meine Güte, die haben halt Nicolas Cage genommen. Jetzt geht der Rage-Part los. Also jetzt wird hier sozusagen auf 11 gedreht. Und genau das macht der Film tatsächlich gerade nicht. Der bleibt genauso ruhig und langsam und lässt erstmal Nicolas Cage 5 Minuten lang mit einer Flasche Whisky in Unterhosen durchs Schlafzimmer rennen. Nee, durchs Bad.
Durchs Bad. Und aber dort hat er dann seine Verwandlungsszene und fängt da an, eben dann durchzudrehen im Bad und sitzt dann, also das muss man einfach gesehen haben. Dieses Ambiente, allein das Bad mit den geilen grünen Fliesen, glaube ich, sind das. Und wie er dann in Unterhose da im Bad rumsitzt und so langsam sich in Wut säuft, was auch immer der macht und so, man erlebt da das Begreifen sozusagen so ein bisschen mit, so die Verarbeitung von dem Ganzen, dass die ihn überrollt hat und die, glaube ich, wo dann auch die Entscheidung letztendlich in ihm reift, was jetzt zu tun ist.
Mhm. Da habe ich eine Frage, weil ich fand das ziemlich faszinierend, also gerade dieses Spiel in seinen Augen, also da passiert mit seinen Augen ganz, 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 ganz viel. Dass du das an seinen Augen wirklich richtig sehen kannst, dass da in ihm was aufkeimt. Mhm. Kannst du dir vorstellen, Nicolas Cage war für die Rolle nicht vorgesehen, dass das hätte irgendjemand anderes machen sollen?
Schwierig. Also es gibt da bestimmt ein paar Leute, die das, die da ihre eigene Note reingebracht hätten, die auch in den Sand gewesen sind. Aber das war schon so, dass Nicolas Cage-Dings. Wusstest du, dass Nicolas Cage kurz vor dem Film seine 14-jährige Ehe getrennt wurde?
Nee.
Der ist, bevor die angefangen haben zu drehen, hat für ihn überraschenderweise ist seine Ehe den Bach runtergegangen, kurz vor dem Film, und er hat dann gesagt, er hat auch seine Emotionen mit der Trennung hat er dann in diesem Film mitverarbeitet. Okay. Das hat ihm vielleicht nochmal ganz, hat ihm positiv vielleicht zugetragen, seinem Spiel. Das ist da besonders gut. Es wird ja auch viel herausgehoben, dass da im Vergleich zu dem vielen Schund, den er in letzter Zeit dreht, da ziemlich gut spielt.
Naja, er ist natürlich klassisch drüber, aber sei es klassisch, also für sich sozusagen, so als Trademark ist er deutlich drüber, aber ich nehme ihm das sowas von ab, das funktioniert sowas von wirklich gut, gerade in diesem Film, in diesem Setting, in diesem Drogen, Alkohol, Rausch, in diesem ganzen... da passt das wunderbar und der kann sich da richtig, richtig austoben und es funktioniert richtig gut und geht ja dann dahin, dass er jetzt sich auf die Suche macht, rauszufinden, wo sind die eigentlich, und vorher braucht er dann natürlich erstmal noch ein paar Waffen. Und da trifft er dann auf den guten Bill Duke, der ihm dann einfach so ein paar Waffen gibt, nebenbei noch fragt, wofür brauchst du das eigentlich? Ein paar Bären jagen, ne? Dann empfehle ich dir dann hier für die Bären dann aber noch die Pfeile hier. Also da weiß ich schon ganz genau, okay, der geht bestimmt nicht auf Bärenjagd.
Ja.
Gibt uns aber da ein kleines bisschen Backstory, wie du schon gesagt hast, zu den Bikern. Und ja, dann geht die Reise dann halt los. Er trifft ja dann auch irgendwann auf die Biker. Und da kommt dann für mich auch, weil wir es vorhin schon hatten, so bei der Einordnung, so ein Horrorfilm-Moment kommt dann davor, wenn er dann auf die Biker dann trifft. Der ist ja dann irgendwann bei den Bikern dann ja gefangen.
Ja.
Und ist da so auch angekettet und der Wohnung, wo man dann merkt, so, das ist gar nicht eine Wohnung von den Bikern, sondern die sind auch da irgendwo nur eingebrochen, haben da ein Ehepaar wahrscheinlich, ein älteres, überfallen, umgebracht und haben sich da breit gemacht. Das ist schon sehr bedrückend und fand ich schon sehr, das war für mich so ein Horrorfilm-Moment in dem Film.
Ja. Wann schmiedet er eigentlich seine Waffe?
Das passiert da irgendwie kurz davor. Ne? Weil die, da drinnen schon gefangen ist von den Bikern, haben die ja konfisziert, mehr oder weniger. Die liegt da halt rum, die nimmt er sich ja dann wieder mit. Aber der schmiedet sich dann eine Waffe, die an das Celtic Frost Logo angelehnt ist.
Genau, und das ist finde ich, so ist ein Moment, der genau wie auch die Hellraiser Biker Gang, der so ein bisschen rausreißt, wo du dann wirklich nicht mehr weiß, bin ich jetzt doch in einem Fantasy-Film gelandet oder was? Also, dass der Typ sich Waffen besorgt bei einem Typ, der in einem, bei einem anderen Typ, der in einem Wohnwagen lebt, das kann ich mir noch vorstellen. Mhm. Ne? Aber dass diese Typen auf Quads ankommen, zum Beispiel, das ist, wie gesagt, da fragst du, wo bin ich jetzt? Und dass jemand, dessen Holzfäller sämtliche Gerätschaften da hat, um sich aus einem Metall, also Metall zu schmelzen und mal schnell so eine Celtic Frost Schwertgussform da hat, um das zu machen. Das ist so ein Moment, wo ich dann auch frage, wo bin ich, in was für eine Art Film bin ich jetzt? Na, der Rest ist irgendwie dann doch, trotz der ausgefallenen Optik, kann man dem noch irgendwie folgen und denkt sich, okay, durchgeknallte Gang und es ist halt ein Film und so weiter. Aber dann diese Biker und, also mit der Gang meine ich jetzt diese Hippies, nicht die Biker, das sind so Sachen, denen kann ich noch irgendwie folgen und mir vorstellen, das ist halt eine filmisch aufgearbeitete Rache-Story, die vielleicht so sogar hätte passieren können. Ne?
Mhm.
Siehe halt die Manson-Morde und so weiter, ne? So dass da einfach Leute mit durchgeknallten anderen konfrontiert werden und sich dann rächen. Aber dieses Schwertschmieden, das reißt schon mal so richtig raus, finde ich. Da frage ich mich gerade, ob ich gerade im Herr der Ringe angelangt bin oder so.
Ich glaube, das ist was von diesen visuellen Dingern im Film. Da bin ich mir sicher, die Bilder hat er vorher schon im Kopf gehabt.
Mhm.
Und die fanden jetzt hier sozusagen da die Verwendung auch mit drin. Wenn wir dann Richtung Feedback ja nachher gehen, und vor allem, wo uns der Film eigentlich hinnimmt, werde ich die Szene vielleicht nochmal aufgreifen. Eine andere verrückte Szene war ja dann auch noch dieser Cheddar Goblin. Diese Werbeclip. Das ist schon eine ziemlich geile Idee.
Ja, war heftig. Ja.
Genau. Was ich sagen will, der Film spielt ja ganz viel auf das Metal-Genre an, in Form von Shirts, mit diesem Buch, was ich erwähnt habe. Jetzt dieses Celtic Frost-Logo, also wer Celtic Frost nicht kennt, ist sozusagen die Nachfolgeband aus Hellhammer, ist vom Tom G. Warrior, es ist eine Schweizer Band und die haben mit unter anderem dafür gesorgt, dass das eins der bekanntesten Subgenres des Heavy Metals, nämlich der Black Metal, auch so ein bisschen so seinen Sound halt auch mitbekommen oder eine Identität mitbekommen hat. Das war eine der Bands halt neben Bathory und Venom. Und da gehörten die halt mit dazu. Das heißt also, das Spektrum an 80s-Metal von Glam-Rock bis zu Prog-Rock und dann eben halt bis zu diesen dunklen Schwarzen ist dann halt auch hier schon wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und wie gesagt, heb mir das nochmal auf dann für den Schluss. Da komme ich gerne nochmal drauf zu sprechen. Genau.
Aber das wäre jetzt gut, wenn du bei Metal bist, wäre ein guter Punkt, zur Musik zu sprechen vom Komponisten Johan Johansson. Da hattest du ja einiges zu sagen. Also das Bestechende ist ja der spezielle Sound, den der Johansson hier auffährt, der vor allem sehr durch E-Gitarren geprägt ist. Also sehr, oder das ist das, was sofort auffällt, weil es ein bisschen rausreißt aus der normalen Filmmusikästhetik, dass hier häufiger verzerrte Gitarren langsam Metal spielen und das auf Streicher komplett verzichtet wird, was aber auch wohl typisch ist, wie du mir schon mal erklärt hast vorhin. Und am Anfang kommt King Crimson, eine Prog-Rock-Band, die sich Ende der 60er gegründet hat und immer noch aktiv ist. Und dann kommt noch zwischendurch das Lied, was der Sektenführer Jeremiah selber aufgenommen hat. So, da haben wir so ein paar Aufhänger.
Mhm.
Fangen wir bei Johansson vielleicht an.
Also ich finde Johansson einen interessanten Künstler und ich nehme ihn ja auch nicht als Filmkomponist wahr, sondern ich nehme ihn tatsächlich wirklich als Künstler, der sozusagen einen besonderen Style hat, nehme ich halt wahr. Und ich hatte es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, erinnert mich sehr an die Dark Ambient Bewegung, also ja. Dark Ambient gerade so in den 80ern, 90ern ganz stark geprägt. Eine Mischung aus wirklich Ambient Sounds und Industrial Sounds. Da gab es ganz viele Künstler. Es gab auch ein Label in Schweden, Cold Meat Industry. Die hatten da ein paar Künstler mit versammelt. Und gab es viele, viele musikalische Vertreter und er klingt halt, also ein schönes Beispiel ist Ulf Söderberg und Sepirov. Das ist, kann ich dir zum Beispiel das Album Cutatron empfehlen. Dunkle, düstere Sounds, Klangcollagen. Mhm. Und so arbeitet aber auch Johansson, bloß dass er dem Spektrum sozusagen da noch ein bisschen mehr hinzufügt, also an Instrumenten. Der nutzt zum Beispiel eben halt auch ganz gerne die Effektseite von seiner Gitarre halt, also von seinem Effektboard. Mhm. Und versucht dann damit halt erstmal Flächen zu legen. Im Film, also bei Sicario kann man das auch sehr schön hören, er legt halt einfach mehr Flächen, also es ist wie eine Erweiterung von einem Sounddesign. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Cosmatos gesagt hat, 2-3 Songs kannst du vorher schon produzieren und ansonsten gebe ich dir zum Ende noch das Sounddesign und bau mal mit dem Sounddesign mal ein bisschen rum, spiel da mal ein bisschen rum, mach da mal noch ein bisschen was. So klingt es teilweise halt auch. Und dann nutzt er eben halt hier ganz besonders die E-Gitarre, denn so richtig krassen Metal-Sound oder Heavy-Metal-Soundtrack würde hier gar nicht passen. Also es würde mich für mich jetzt sehr komisch rüberkommen, wenn jetzt hier ein Iron Maiden-Song oder irgendwas kommen würde. Das würde den Ton komplett verzerren. Aber ich will trotzdem die Heaviness und die Düsternis irgendwie haben. Und das schafft er eben halt mit diesem Soundtrack. Also der schafft er diesen Spagat eben halt aus diesen zwei Welten, vom klassischen Score bis hin zu echten, ich sag mal, Rock-Songs.
Genau. Da sind ein paar Sachen stech ich nicht raus, weil die mehr in Richtung Metal gehen, wo man denkt, so, das könnte jetzt tatsächlich ein Song sein, den ich irgendwo auch schon mal gehört habe oder von der Band hören könnte. Das ist ein sehr besonderer Soundtrack, den der Johansson da auffährt, der dem Film auf jeden Fall noch, also der passt einfach super rein. Also das spielt so richtig mit allem, was man sieht, ganz gut zusammen. Und trägt auch extrem dazu, zu der besonderen Atmosphäre, die dieser Film hat, bei.
Auf jeden Fall. Schade, dass er nun schon von uns gegangen ist. Er ist im Februar 2018 in seiner Wohnung in Berlin an einer Überdosis Kokain verstorben.
Passt zum Film. War auch sein letzter Film, den er vertont hat.
Genau. Und das ist tatsächlich sehr schade. Also gerade in den Denis Villeneuve-Filmen war seine Arbeit wirklich ganz wichtig und essentiell, die dazu auch zur Stimmung beigetragen haben, genau wie hier. Und da hat uns hier wirklich ein ganz guter verlassen. Schade.
Ja.
Wir waren jetzt eigentlich schon beim Haus. Ne? Er befreit sich dann jetzt aus den Klauen dieser Biker-Gang. Und wir gehen Richtung Zielgerade. Da muss ich noch ein paar Leute noch entledigen. Es fehlt noch der Chemiker. Du, Fred, da habe ich mal eine Frage. Die Szene mit dem Chemiker, die tut ja nun überhaupt gar nichts für den Film, außer dass der Chemiker sagt, wo er den Jeremiah finden kann.
Mhm.
Aber ansonsten war die einfach nur absolut crazy, verrückt, überladen, aufgeladen, überzeichnet, mit dem Tiger, mit dem, also dort wurde mir sozusagen die Thematik, was ich von uns gesagt habe, lass uns über Drogen reden, hier sozusagen nochmal richtig vor Augen gehalten. Hier sagt der Film zu dir, Junge, wir sind hier auf dem Trip und nichts anderes ist das hier.
Ja, das da ist dann eigentlich so klar, finde ich, dass wir, also was heißt, es ist nicht ganz klar, aber hier wird definitiv gesagt, es könnte sein, dass, da, dass das, was hier passiert, ist nicht die Realität, sondern das ist die Bildsprache, um den Drogentrip zu, ins Filmische zu übersetzen. Mich hat die Szene irgendwie komischerweise an Matrix erinnert, kann das sein? Das Gespräch mit dem Architekten.
Ging mir irgendwie ähnlich, ja, verrückt.
Und auch noch andere Szenen, die schon so ähnlich sind, wenn du irgendwie so einen weirden Oberboss hast, der da seine Philosophie zum Besten gibt. Ist eben total schräg mit dem Tiger, der eigentlich, glaube ich, irgendwie eine Echse ursprünglich sein sollte. Ich weiß nicht, wie der ist ja komplett digital, also war es wahrscheinlich egal. Ich fand die Szene an sich ästhetisch halt wahnsinnig, also super gespielt auch von dem Chemiker, und es ist vom Story-Punkt her so ein bisschen, wir lernen jetzt hier eigentlich den Oberbösewicht kennen. Das irgendwie ist das eigentlich die Spinne im Netz. Das ist tatsächlich gibt's, aber ist nicht mit dem der Endkampf sozusagen. Der ist dann eigentlich egal. Es wird mit allen anderen geklärt. Das ist der einzige Punkt, habe ich das Gefühl, dass das eigentlich dort ist, wo normalerweise die Heldenreise hingeht, dass du zum Schluss zum Allerbösesten kommst und den dann zur Strecke bringst. Das wäre jetzt in einer normalen Story der Punkt, nur dass da die Story halt noch weitergeht. So fühlt sich das ein bisschen an, ne? Du bist jetzt beim James Bond Bösewicht oder beim bösen Zauberer oder was auch immer. Und hier ist es halt der Chemiker, der den Stoff herstellt, aus dem der Traum dieses Films gemacht ist.
Das ist so ein bisschen so der Schlafsand vom Sandmann, ist das hier. Starke Szene, also ich fand die super interessant, auch ganz toll ausgeleuchtet mit diesem ganz leichtstichigen, also leicht blaustichigen Neonlicht. Geiler Look, also visuell auch schön abgeholt, hat mir sozusagen nochmal die Reinheit von diesem LSD-Zeug, von diesem Stoff auch irgendwie vermittelt. Und das Bizarre sozusagen eigentlich nur durch den Tiger, diese Gegenüberstellung sozusagen, dieser rein weiße Typ und gegenüber dann halt Nicolas Cage schon in Kampfausrüstung ihm gegenübergestellt. Das fand ich eigentlich, das ist ein sehr schönes Bild, schönes Filmbild. Und ja, geht dann über dann in den Showdown, wo dann Red auf Jeremiah dann trifft. Ja, der Jeremiah, der wird die Gegenüberstellung nicht gesund verlassen und auch schon gar nicht überleben. ja, danach fährt Nicolas Cage mit Mandy dann ja wieder zurück mit dem Auto, ne, und alles ist schön.
Alles ja schön ist, ja, wie auch immer, blutbeschmiert halt, macht noch eine herrliche Grimasse, die auch nochmal so ein bisschen den Film durchbricht. Ich weiß gar nicht, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass der Film öfter durch Animationssequenzen nach Mandys Tod durchbrochen wird, wo Mandy dann eine Rolle spielt, animiert und meistens in irgendwelchen mythischen Szenen oder ritualhaften Sachen.
Ja, das war so dieser wie heißt das, da gab es so ein Anime in den 80ern, Heavy Metal hieß das.
Ja, genau, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das soll ja ein Kultding sein.
Ja, haben mir schon viele Leute empfohlen und nie wirklich geschafft, aber ich bin mir dieser Ästhetik bewusst und das finde dann zum Schluss sozusagen da auch dann nochmal sozusagen seinen Höhepunkt. Da fährt dann mit dem Auto ja dann in so eine Heavy-Metal-ähnliche Welt, also dieses Anime-mäßige Welt.
Ja.
Genau, voll auf dem Trip.
Gibt es denn noch was du jetzt was wir da noch behandeln müssen?
Nö, eigentlich bin ich jetzt, wir sind jetzt am Ende vom Film. Viele Sachen haben angesprochen, bestimmt nicht alles. Aber ich würde mich schon mal in Richtung Fazit einfach mal
aufmachen. Was können wir machen?
Und vor allen Dingen, was so mein Gefühl ist, was der Film uns eigentlich oder was Cosmatos uns da hier vermitteln will. Denn wie ich schon im Vorgespräch auch besprochen haben, hat er ja den Tod seiner Mutter und auch seines Vaters verarbeiten müssen über längeren Zeitraum. Und er verarbeitet sehr, sehr, sehr viele Sachen, die er als Kind erlebt hat. Also sein Vater ist ja nun bekannter Regisseur und sie sind dementsprechend viel gereist, verarbeitet auch viele Sachen. Und die waren eben halt auch in dem besagten Jahr 83, waren die halt nur in den Staaten, die Familie. Und dort wurde er sozusagen mit dieser Videokultur, dieser ganzen Heavy-Metal-Kultur konfrontiert, so als Junge, ist damit aufgewachsen. Und diese ganzen Eindrücke von diesem neunjährigen Panos, die sehe ich die ganze Zeit in diesem Film. Der hat sich das bewahrt. Und diesen schmerzlichen Verlust seiner Eltern, also erst ist seine Mutter gestorben und nachdem er das verwunden hatte, dann sein Vater. Auch das sieht man hier drin, durch Nicolas Cage dargestellt, bis hin zu denen, und es ist jetzt nur eine Vermutung, aber es ist ja sehr naheliegend, dass er ja sehr lange mit dem Tod seiner Eltern zu kämpfen hatte, dass er wahrscheinlich abgerutscht ist mit eben halt Alkohol und Drogen und das hier in dem Fall auch noch mit verarbeitet hat. Denn das wirkt auf mich wirklich wie jemand, der das schon mal durchlebt hat und versucht, das einfach nur in filmischen Bildern festzuhalten. Also es ist nicht wie, wie jemand wie Kubrick, der sagt, ich brauche so ein total abgespacedes LSD-Ende, holt sich einen Künstler und dann gucken wir 10 Minuten lang und so eine Reise, buntes, flackerndes Licht an, sondern der Film vermittelt mir auf visueller Ebene, ich gehe jetzt mit auf den Trip. Und das scheint mir durch eigene Erfahrung hier sozusagen ausgedachtes Konzept zu sein. Oder auf eigene Erfahrung basierend.
Kann ich mir gut vorstellen. Der Film wirkt sehr organisch und nicht als wenn der das nur stilisierend macht und nach Handbuch sozusagen sagt, ich mache hier einen Drogenfilm, was muss ich da reinbringen, sondern der Film wirkt von seiner ganzen Art her wie ein Herzensprojekt von jemandem. Und da ist es naheliegend, dass da viel Erfahrung von dem Regisseur mit drinsteckt, viele eigene Erlebnisse.
Was ich sage, also ich denke, er hat hier sehr, sehr, sehr viel verarbeitet. So ein bisschen ein Stückchen Panos Cosmatos seiner Seele ist hier in dem Film eingebettet. Und er wollte uns daran teilhaben lassen. Und ich verstehe das auch so ein bisschen so als so was Therapeutisches. Also ich habe das Gefühl, das hat ihm auch sehr geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Und wenn ich mir natürlich auch den Text von ihm noch mit anschaue, ergibt das da auch für mich ein schlüssiges Bild. Ja, und um vielleicht für mich das abzuschließen, ich bin sehr angetan von dem Film. Der Film ist so ein insgesamtes Kunstwerk auf verschiedenen Ebenen. Viele kreative Künstler haben hier zum tollen Gesamtwerk beigetragen. Auch, dass jemand wie Elijah Wood hier mit produziert hat und die Vision und die Idee halt auch mit erkannt hat, schon auf Papier, finde ich natürlich auch bemerkenswert, dass ihm da hier die Möglichkeit gegeben worden ist. Auch wenn der Film jetzt an den Kinokassen kein großer Erfolg war, auch wenn er nicht viel gekostet hat, ist der Ruf und natürlich dann auch der entsprechende Auswertung an VOD und halt auch Blu-ray, DVD trotzdem durch die Decke gegangen. Also der ist ja danach dann auch ordentlich viral gegangen und damit sind natürlich auch ein paar Kopien verkauft worden und ich bin mir sehr sicher, wir werden noch weitere Filme von Panos Cosmatos sehen. Und den Film kann ich natürlich nicht jedem empfehlen. Der Film verlangt ein bisschen Geduld eigentlich schon ab. Es gibt keine vielen schnellen, hektischen Schnitte, sondern im Gegenteil sehr lange und schöne Einstellungen. Wer Lust auf so ein Gesamtkunstwerk hat, der auch sagt, ich würde mir sowas anschauen, also wer das Wort Kunstwerk im Film sozusagen gerne mal sehen will, der sei hier eingeladen oder wer allgemein neugierig ist und ansonsten halt nur eine eingeschränkte Empfehlung auf eigene Gefahr. Der Film wird, wenn ihr die Kritiken lest, natürlich auf stößt auf kontroverse Meinungen und das geht sehr weit auseinander. Also viele sagen, langweilig, hat mich nicht abgeholt und alle anderen sagen halt Meisterwerk und ja, werdet ihr da schauen, wo er euch dann findet.
Ja, der Film spaltet ein bisschen, wird auch oft so als Arthouse-Film eher beschrieben, als normaler Horrorfilm oder Genrefilm. Und ich finde, das trifft zu. Es ist nicht einfach, der ist so leicht nicht einzuordnen. Ich würde die Überschrift Horrorfilm schon stehen lassen, denn wer keine blutigen Sequenzen mag, der wird mit dem Film auch nicht glücklich. Auch wenn man sonst auf ruhige oder künstlerisch interessante Filme steht. Ansonsten, wenn man da offen ist, macht der Film richtig Spaß. War eine Freude, den zu sehen, auf jeden Fall. Und ist herausragend im Sinne des Wortes.
Sehr schön.
Ja.
Red, ich glaube, dann haben wir's.
Wir haben's. Und wir haben heute auch sehr ausführlich über den Film gesprochen.
Ja, und vor allem, wir haben auch etwas längeres Vorgespräch diesmal gehabt als sonst. Kann natürlich sein, dass euch das ja gar nicht gefällt, wenn dem so ist. Gebt uns Feedback, sagt uns das. Wir leben ja davon. Bisher hält sich das ja alles doch in Grenzen.
Mhm.
Wir haben in den nächsten 2 Folgen, die auf uns zukommen, wir werden noch einmal ein bisschen lebensbejahender in der nächsten Folge. Da wollen wir noch nicht zu viel vorweggeben, aber wir bewegen uns in den nächsten 2 Folgen im Science-Fiction-Genre. Die nächste Folge ist etwas lebensbejahender, also es ist etwas, ist auf jeden Fall etwas entspannter. Und dann haben wir natürlich zum 25. Folge ein kleines Highlight. Vielleicht hat das was mit unserem Namen zu tun, das werden wir mal rausfinden. Bleibt gespannt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
So sieht's aus. Wir sind schon fully prepared. Dann lasst es euch gut gehen, lasst krachen.